Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim und heute werden wir wieder eine Kurzfolge haben. Da wir uns noch ein bisschen auf andere Themen vorbereiten müssen, sprechen wir heute über die kurze Geschichte der Ein- und Auswechslung im Fußball. Bevor wir aber anfangen, möchte ich euch erst einmal danken für die ersten Feedbacks, die wir bekommen haben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es noch mehr Feedbacks geben würde. Ihr könnt uns gerne ein Feedback an unsere E-Mail-Adresse feedback@sportarchiv.com schicken. Natürlich würden wir uns auch über eine positive Bewertung freuen bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo man sonst Podcasts bewerten kann. So, dann fangen wir aber jetzt an. Die kurze Geschichte der Ein- und Auswechslung. Grundsätzlich war es so, dass noch bis in die 60er Jahre hinein Auswechseln im Fußball nicht vorgesehen waren, anders als bei anderen Sportarten. Basketball, Football, Eishockey oder auch Baseball kennen keine Beschränkungen der Ein- und Auswechslungen. Selbst bei schweren Verletzungen mussten die betroffenen Mannschaften im Fußball mit einem Spieler weniger weiterspielen. Das galt damals als sportlich fair, führte aber in der Praxis oft zu großen Nachteilen und auch oft zu Frust bei den Fans und den Mannschaften natürlich. So kam es auch oft dazu, dass es zu dauerhaften gesundheitlichen Schäden bei den Spielern gab, bis hin dazu, dass die Spieler ihre Karriere aufgeben mussten. Die starre Regel basiert auf der Vorstellung, dass Fußball ein Spiel der körperlichen und mentalen Ausdauer sei. Ersatzspieler gab es offiziell früher gar nicht. Lediglich in Freundschaftsspielen oder auf niedrigem Amateurniveau wurden gelegentlich auch Ersatzleute eingesetzt. Heimlich in der Regel. Vor allem war das auch eine Absprache oft zwischen den Teams. Die erste Ausnahme davon begann in Kontinentaleuropa zwischen den Weltkriegen. Man kann nicht genau sagen, welche Länder die Vorgaben der Auswechslung in diesem Zeitraum umgangen haben. Fakt ist, dass 1930 die FIFA erklärte, dass es für einige Verbände zur Gewohnheit geworden sei, Spieler bei Spielen außerhalb von Wettbewerben auszutauschen. Und zwar nicht nur im Falle von Verletzungen, sondern einfach grundsätzlich die Möglichkeit gewährten. Ein Jahr später, 1931, schrieb ein niederländischer Footballfunktionär einen Brief, in dem er die Länder auflistete, die nach seiner Meinung die Vorgaben umgingen. Das waren Dänemark, Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn und die damalige Tschechoslowakei, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien, also fast ganz Europa. Vor allem aber auch in den USA, wo damals auch schon Fußball gespielt wurde, war das die Regel. Allerdings war es oft unterschiedlich, wie die Länder diese Regeln umgingen. Entweder durften zum Beispiel nur die Torhüter ausgewechselt werden, wenn diese verletzt waren oder auch so. Oder es gab Regeln, dass nur in der ersten Halbzeit oder nur bis zu 20 Minuten vor Schluss Spieler ausgetauscht werden dürfen. Das war halt sehr unterschiedlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg bröckelte die Regelmauer gegen Auswechseln im Fußball stetig. Vor allem zuerst im Mutterland des Fußballs Großbritannien. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war es aber kaum vorstellbar, dass ein Jahrzehnt später auch bei Wettbewerbsspielen Auswechslungen im Fußball möglich wären. Weiterhin war es in Europa so, dass oft die Regel, dass keine Auswechslungen erfolgen durften, aufgehoben wurde. Das lag auch daran, dass nach dem Krieg viele Männer gestorben waren, die Spieler lange nicht mehr so fit waren und es auch zu vielen Verletzungen kam. Und dadurch wurde auch weiterhin das Ganze umgangen. Voraussetzung war auch damals immer wieder, dass beide Teams ihr Einverständnis zur Auswechslung gaben. Das Ganze fand allerdings nur auf nationaler Ebene so statt. 1947 riet daher die Schiedsrichterkommission der FIFA, in der ersten Halbzeit immer Wechsel des Torhüters plus den Austausch eines Spielers zuzulassen. Natürlich nur im Falle von Verletzungen, die es ihm nicht ermöglichten, weiterzuspielen. Die FIFA unterbreitete diesen Regelvorschlag 1948 der Generalversammlung des IFAB, erhielt aber nicht die erforderliche Mehrheit. Dasselbe galt auch für andere Vorschläge der FIFA, nämlich den Ersatz von zwei verletzten Spielern bis zur 42. Minute oder den Ersatz des Torhüters in Wettbewerbsspielen, so 1948 und 1949 der Vorschlag. Dazu muss man vielleicht sagen, dass IFAB, das International Football Association Board, wurde 1882 bereits eingerichtet. Und zwar von den vier Urfußballverbänden. Das waren die Verbände des Vereinigten Königreichs, also England, Schottland, Wales und Irland. Und die veranstalteten ein gemeinsames Turnier ihrer Nationalmannschaft, die 1884 erstmal ausgetragene British Home Championship. Die FIFA erkannte später bei ihrer Gründung 1904 die Oberheit des IFAB in Regelfragen an. Seit 1913 entsendet aber auch die FIFA-Vertreter in dieses Association Board und dies bis heute ja verantwortlich für etwaige Regeländerungen, die von der FIFA genehmigt werden. Für eine Regeländerung ist eine Mehrheit von 6 Stimmen erforderlich. Eine Besonderheit bei den Abstimmungen ist, dass die Vertreter der FIFA nur en bloc, also alle 4 Stimmen gemeinsam abstimmen dürfen, während die Vertreter der britischen Verbände so votieren können, wie sie es möchten. Im Ergebnis sind daher für eine Regeländerung die Zustimmung der FIFA sowie mindestens 2 der 4 britischen Verbände erforderlich. Und obwohl das IFAB 1948 den Vorschlag der FIFA ablehnte, die Auswechslung eines verletzten Torhüters jederzeit und eines verletzten Feldspielers in der ersten Halbzeit zuzulassen, ließ es diese Option ausprobieren. Vermutlich mit der Zustimmung der 4 Verbände aus Großbritannien. Getestet wurden sie ab 1951 bei einem internationalen Jugendturnier der FIFA. Aber auch in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 54 und während der Weltmeisterschaft 54 selber auch, wurde das Ganze erlaubt. Aber nach diesem Fußballturnier geschah erstmal nichts. Es war weiterhin so, dass keine Auswechslungen international erlaubt waren. Die FIFA hat 56 und 57 erneut diesen Vorschlag gemacht, aber beide Male haben die britischen Verbände dies abgelehnt. Doch 1957 gab es vom britischen Verband ein kleines Zugeständnis und die IFAB gewährte den Nationalverbänden die Möglichkeit, verletzte Spieler nun doch auszutauschen. 1958 fügte das Gremium eine Empfehlung hinzu, wonach in der ersten Halbzeit immer maximal ein verletzter Torhüter plus einem Feldspieler ausgewechselt werden könnte. Grund dazu war die zunehmende Zahl von Mannschaften im FA Cup gewesen, deren Verletzungen den Ausgang der Spiele entscheidend geprägt haben. Das führte gerade bei den Fans zu Ausschreitungen und Unmut. Ganz bekannt ist darunter die Verletzung von Bernd Trautmann. In England ist dieses Finale und die Verletzung von Bernd Trautmann im FA Cup 1956 im Londoner Wembley Stadion unvergessen. Indem Manchester City gegen Birmingham City antrat und 3-1 gewann. In der 75. Minute warf sich Trautmann in eine flache Hereingabe vor den 5-Meter-Raum und wurde dabei von Birminghams Stürmer Peter Murphy mit dem Knie im Nacken getroffen. Da zu dieser Zeit noch keine Auswechslungen erlaubt waren, spielte Trautmann auch die restliche Viertelstunde und avancierte zum Spieler des Tages, weil er trotz Verletzung sein Tor verbissen gegen das anstürmende Birmingham sauber hielt. Eine Röntgenuntersuchung 3 Tage nach dem Spiel ergab allerdings, dass Trautmann sich bei dem Zusammenprall mit Murphy einen Genickbruch zugezogen hatte und 5 weitere Halswirbel ausgerenkt waren. Diese Verletzung hätte unter unglücklicheren Umständen tödlich enden können. Er war dann gezwungen, 5 Monate von Kopf bis zur Hüfte in Gips eingehüllt zu verbringen und musste danach auch immer eine Schutzkappe tragen, wenn er Fußball spielte. Mit dem professioneller werdenden Fußball wuchs in den 60er Jahren der Druck auf die bestehenden Regeln. Spiele wurden intensiver, die körperliche Belastung größer und der ganze Fußball war professioneller, sodass auch mehr Geld im Spiel war und natürlich dann diese Beeinflussung von insbesondere den internationalen Wettbewerben und das große mediale Interesse dazu führten, dass immer mehr Vereine und Verbände Wechselmöglichkeiten einforderten. Besonders groß war ja das Interesse am Europapokal der Landesmeister, heute die Champions League. Auch da gibt es einen bekannten Fall, in dem vor allem ein Deutscher, ein Kölner, beteiligt war, Wolfgang Weber. Das besonders einprägsame Beispiel für die Problematik war das Wiederholungsspiel 1965 zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Liverpool. Es war das Jahr, in dem Wolfgang Weber FC-Geschichte schrieb, beim Entscheidungsspiel im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister. In Rotterdam gegen den FC Liverpool brach er sich nach einem Zusammenprall mit Gordon Milne das Wadenbein, musste vom Platz. Wolfgang Weber hatte starke Schmerzen, erhielt vom Mannschaftsarzt Dr. Bohne eine schmerzstillende Injektion und musste zum Test in der Pause in der Kabine von der Massagebank springen. Der Schmerz sei unerträglich gewesen. Doch der Defensivspezialist kam zur zweiten Halbzeit wieder auf den Platz, spielte inklusive der Verlängerung 75 Minuten lang durch und erzielte beim Stand von 2-2 fast noch den Siegtreffer. Die anschließende berühmte Münzwurfentscheidung verfolgte er dann aus der Distanz. Damals wurde das Spiel noch durch den Münzwurf nach Verlängerung entschieden und nicht durch Elfmeterschießen. Der 1. FC Köln verlor. Das Liverpool-Drama war aus Kölner Sicht auch die Geburtsstunde des Spitznamens von Wolfgang Weber, der Bulle. Der Vorfall verdeutlicht allerdings die Notwendigkeit einer Regeländerung. Der Fall Weber wurde in der Öffentlichkeit breit diskutiert und zum Symbol für die Unzeitgemäßheit der starren Wechselregelung. Eine Ausnahme gab es dann in England. Dort wurde bereits im Mai 65 durch die englische Fußballliga in ihrer jährlichen Hauptversammlung mit 39-10 Stimmen beschlossen, dass zukünftig in allen Punktspielen ein verletzter Spieler in jeder Mannschaft ausgetauscht werden darf. In Italien durfte man dies auch in der Saison 65-66, insoweit als dass Torhüter ausgewechselt werden durften, wenn diese verletzt waren. Dann kam die WM 1966 und diese führte auch zu starken medizinischen Belastungen. Es traten halt ähnliche Probleme auf wie zuvor. Obwohl der Wechsel bei Verletzungen inzwischen in einigen nationalen Ligen erlaubt war, galt international weiterhin keine Auswechslung. Verletzte Spieler wie Franz Beckenbauer mussten teils mit erheblichen Schmerzen weiterspielen. Eine medizinisch untragbare Situation, die weiter für Druck sorgte. Die UEFA reagierte, beziehungsweise auch die FIFA reagierte. Ab der Saison 66-67 waren in England auch taktische Auswechslungen erlaubt. In der Saison 67-68 durfte laut den neu herausgekommenen FIFA-Bestimmungen auch international ein Trainer einmal im Spiel auswechseln, vorausgesetzt der Spieler hatte sich so verletzt, dass er spielunfähig war. Dementsprechend erfolgte dann auch bereits zur Europameisterschaft 1968 erstmal offiziell ein Spielerwechsel pro Mannschaft bei Verletzungen. Und das markierte dann endgültig den Beginn eines systematischen Umdenkens, auch wenn taktische Wechsel weiterhin nicht gestattet waren. Auch in den nationalen Ligen begannen einige Einwechslungen nunmehr einzuführen. In Deutschland, in der Bundesliga, war dies ab der Saison 67-68. Es war die Auswechslung eines Spielers bei Verletzungen erlaubt. Die erste Auswechslung erfolgte im Nordduell im Jahr 67 zwischen dem HSV und Werder Bremen. Hamburgs Torwart Öcsi Akoc genannt, knallte mit dem kleinen Finger an den Pfosten, er konnte nicht weiterspielen und bescherte der Bundesliga so eine Premiere. In der Saison 68-69 kam ein zweiter Wechsel speziell für den Torwart hinzu. Deutschland zählte damit zu den ersten Ländern mit einem geregelten, medizinisch motivierten Wechselrecht. Auch andere Länder zogen dann in diesen Jahren nach, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Idee, Wechsel nicht nur als Notfalllösung, sondern auch als taktisches Mittel einzusetzen, war jedoch damals verpönt. Dies änderte sich erst mit der WM 1970. Das war die erste WM in Mexiko. Zum ersten Mal durften dort zwei Spieler pro Mannschaft unabhängig vom Verletzungsstatus ausgewechselt werden. Das war eine revolutionäre Neuerung. Trainer konnten nun auch etwas taktisch agieren und aktiv ins Spielgeschehen eingreifen, je nachdem, was vom Spielverlauf gefordert war. Also man konnte Verteidiger einwechseln oder einen zweiten Stürmer und ähnliches. Das Ganze behielt dann diese Form bis in die 90er Jahre hinein. Also ich kann mich noch gut erinnern, in den 80er Jahren war zweimal Auswechseln der Standard. Doch aufgrund des wachsenden Tempos des Spiels und dem immer größeren medialen Interesse und auch dem Geld, was immer mehr eine Rolle spielte im Fußball, stieg zum einen auch die Belastung durch mehr Wettbewerbe, mehr Spiele und natürlich auch die Professionalisierung der Spieler. Bereits bei der IFAB-Jahreshauptversammlung 1986 wurde diskutiert, auf eine Höchstgrenze für Auswechslung komplett zu verzichten. Doch die erforderliche Mehrheit dazu wurde nicht erreicht, bis heute ja nicht. Auch die erforderliche Mehrheit für den Vorschlag von 1988, die Auswechslung von zwei Feldspielern und einem Torwart zuzulassen, gelang nicht. Die spätere bekannte 2+1-Regel wurde erst 1993 wieder vorgeschlagen und nach langen Diskussionen dann zugelassen. Nur ab 1994 konnte man also zwei Feldspieler und den Torwart wechseln. 1995 beschloss die FIFA dann auch den dritten Wechsel zuzulassen, also unabhängig von, ob das Torwart oder Feldspieler waren. Und diese war dann der internationale Standard bis zur Corona-Pandemie 2020. Durch die Corona-Pandemie wurden die Spielpläne dichter. Es kam zu kurzen Regenerationszeiten, die Belastung der Spieler war größer und man hatte auch Angst, dass aufgrund der Corona-Erkrankung viele Spieler auch einfach nicht eingesetzt werden konnten und geschont werden müssten. Und so führte man 5 Wechsel pro Team ein, aufgeteilt auf maximal 3 Unterbrechungen im Spiel. Diese Regelung bewährte sich und wurde ab 2022 nun die dauerhafte Regel. Sie ermöglicht es halt eine viel größere Flexibilität wurde aber auch von ganz vielen als kritisch angesehen, weil viele sagten, damit wären die kleineren Clubs benachteiligt, weil diese oft nicht 5 gleichwertig gute Ersatzspieler haben, wie das vielleicht bei den großen Vereinen ist, die dann einen Topspieler nach dem anderen dann auch noch einwechseln konnten. Also das ist ja bis heute ein schwieriges Thema, ob das so bleiben soll. Also bisher gibt es kaum Diskussionen in der FIFA, das ganze Rad wieder zurückzudrehen. Vielmehr ist Diskussionsthema aktuell, temporäre Auswechslungen zuzulassen, ähnlich wie im Eishockey, also dass man Spieler ein- und auswechseln kann, vor allem dann, wenn es zu Kopfverletzungen kommt, ähnlich wie im Football, dass diese dann kurz raus müssen, untersucht werden, aber dann wieder eingewechselt werden können, beziehungsweise für die Zeit, wo sie nicht spielen, jemand anders hereinkommt, der dann wieder rausgeht. Also das ist etwas, was vielleicht in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Die Wechsel an sich führten aber auch zu einem anderen Thema, nämlich Wechselfehler. Es gibt sehr bekannte Wechselfehler, gerade auch in Deutschland. 1977 zum Beispiel wechselte Trainerlegende Hennes Weisweiler als Coach des 1. FC Köln bei der 0:4 Niederlage bei Eintracht Frankfurt den belgischen Stürmer Roger van Gool als dritten ausländischen Spieler ein. Denn es gab auch Beschränkungen, was Ausländer angab. Es durften im Spiel nur 2 Ausländer gleichzeitig eingesetzt werden. Ein ganz besonders teurer Wechselpatzer unterlief Christoph Daum 1992 als Trainer vom VfB Stuttgart. In der Qualifikation zur Champions League gegen Leeds United schickte er den Serben Jovica Simanic, einen vierten Ausländer, auf den Rasen. Das war damals auch nicht erlaubt, denn damals waren es 3 Ausländer, die eingesetzt werden durften. Das führte zur Disqualifikation und Ausschluss aus der Champions League. Das Thema Ausländer war dann öfters Thema bei den Ein- und Auswechselfehlern. Auch 1993 bei Eintracht Frankfurt, bei Bayer Uerdingen wurde ein Ausländer zu viel eingewechselt. Und auch im letzten Bundesligaspiel 1996, bei dem Franz Beckenbauer erkrankt, nicht auf der Bank saß, wechselte der Co-Trainer Klaus Augenthaler gleich 4-mal insgesamt aus. Damals natürlich regelwidrig, da man nur 3-mal auswechseln konnte. Aber der Clou war, Düsseldorf verzichtete auf einen Protest. Das Spiel wurde 2:2 gewertet und so hatte Düsseldorf dann einen Punkt errungen. Das Ganze war nämlich von der Punkte her ziemlich egal für beide Mannschaften. Ein weiterer Wechselfehler unterlief Otto Rehhagel 1998. Er wechselte im Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Bochum Pascal Ojikwe ein. Der Nigerianer war auch der 4. Nicht-Europäer auf dem Platz. Denn damals galt die Regel, dass es nur 3 Nicht-Europäer geben sollte, die mitspielten. Das zeigt, Ein- und Auswechseln hat eine wechselhafte Geschichte, die sich immer weiter fortentwickelt hat und sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten nochmal entwickeln wird. Fälle wie der Wadenbeinbruch von Wolfgang Wepsig machen die Schwächen des alten Systems sichtbar und führten zu entscheidenden Reformen, sodass dann der Wechsel als taktisches Mittel erlaubt wurde. Tja, das war meine kurze Geschichte heute über das Ein- und Auswechseln. Vieles davon, insbesondere dass es vor 1967 schon Wechsel gab, war mir vorher nicht bekannt. Dazu muss man sagen, es gibt jemanden im Internet, der sich sehr viel Mühe gegeben hat, die geschichtlichen Hintergründe aufzuarbeiten. Auf der Internetseite Nachspielzeiten hat die Historikerin und Fußballinteressierte Petra Tabarelli dazu einen Vortrag bzw. einen Aufsatz geschrieben, der sowohl im Englischen als auch im Deutschen verfügbar ist. Den habe ich als Grundlage für meinen kurzen Vortrag überwiegend genommen. Man findet natürlich auch auf anderen Seiten etwas zu den Regeländerungen, vor allem zu den Verletzungen, die legendär sind wie Wolfgang Weber oder Bernd Trautmann. Ja, das war meine kurze Geschichte und ich hoffe, nächste Woche werden wir dann wieder eine normale Folge durchführen. Mal sehen, ob es da wieder um Fußball geht oder vielleicht doch um eine ganz andere Sportart. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.